Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Hallo, schönen Nachmittag. Ihr hört den Süd-Nordfunk, die 26. Ausgabe der IZ3W-Magazinsendung heute am 5. Juli auf 102,3 Megahertz. Es geht heute um Fluchtgründe, um das Recht zu fliehen und um das Recht zu gehen. Im Studio begrüßen euch Martina
und Nils. In der heutigen und auch in der kommenden IZ3W-Magazinsendung im August befassen wir uns mit Gründen und Ursachen, die Menschen zur Flucht bewegen.
Dabei kommen MigrantInnen und Geflüchtete zu Wort, denen gute Fluchtgründe abgesprochen werden, die auf der Flucht im Maghreb oder auch in Calais stecken geblieben sind, die als Armutsflüchtlinge diffamiert werden, die der homophoben Stimmung in ihrer Heimat den Rücken zuwenden, die nicht zwischen den Kriegsfronten und auch nicht von Diktaturen zerrieben werden wollen. Zunächst nach Gambia. Die Zahl der Gambierinnen, welche die lebensgefährliche Flucht über das Mittelmeer nach Europa wagen, hat in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen. Von 2013 auf 2014 hat sich die Zahl der Asylanträge von Gambierinnen in Europa laut Eurostat um mehr als 200% erhöht, also gut das Doppelte. Taking the back way, die Hintertür benutzen. So wird der Weg übers Mittelmeer in Gambia genannt. Was zwingt so viele Menschen, das westafrikanische Land zu verlassen?
Fast alle in diesem Land haben Angst. Um Probleme mit der Regierung zu bekommen, musst du nicht einmal etwas falsch machen. Dir kann alles Mögliche widerfahren.
Anything could happen to you.
Nothing is getting positive about living conditions, you know?
Nichts an den Lebensumständen hat sich verbessert. Daher sind viele auch so entschlossen, das Land zu verlassen, nach Europa zu fliehen, auch wenn sie dabei vielleicht im Meer sterben werden. Tagtäglich werden die Lebensumstände schlechter und die Regierung tut nichts dagegen. Die Jugend hat hier keine vielversprechende Zukunft.
The government is not doing anything about it. There seems to be no brighter future for the youth, you know?
Leben unter der Diktatur Yahya Jammehs. Zwei Gambier berichten über ihr Land und die Gründe, es zu verlassen.
I tried to find many ways, you know, to earn in Gambia, to live in Gambia.
Ich habe versucht, meinen Lebensunterhalt in Gambia selbst zu verdienen, auf vielen verschiedenen Wegen. Geklappt hat es nicht. Nach der Highschool habe ich eine Ausbildung im Baugewerbe angefangen. Die ersten zwei Jahre konnte ich bezahlen, aber dann ging es nicht mehr. Es war einfach zu teuer für mich und meine Familie. Ich war dann gezwungen, als ungelernte Fachkraft auf dem Bau zu arbeiten. Das habe ich eine Weile gemacht. Ich habe auch verschiedene kleine Geschäfte eröffnet. Letzten Endes hat jedoch keines davon wirklich funktioniert. Die Armut, die ich erlebt habe, war der Grund, Gambia zu verlassen.
To Gambia. Mustafa Cessai ist Ende 20, als er Gambia verlässt. Mit einem Freund reist er durch die Wüste nach Libyen. Ihr Plan? Einige Jahre in Libyen Geld verdienen, um dann nach Gambia zurückzukehren. Doch in Libyen ist nichts wie erwartet. Keinen einzigen Tag habe ich dort in Frieden gelebt, sagt Mustafa. Nachdem er in Libyen mehrmals grundlos verhaftet wird, entscheidet er sich für die Flucht über das Mittelmeer nach Italien. Seit 1994 wird Gambia von Yahya Jammeh regiert. Ein fanatischer Diktator, der sein Land mit Willkür und Gewalt beherrscht. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt in großer Armut. Lediglich der Tourismus wirft für wenige ein Einkommen ab. Menschenrechtsverletzungen sind in Gambia an der Tagesordnung. Nicht selten enden sie für die Betroffenen tödlich. Als Politiker oder Journalist zu arbeiten, ist in einem der kleinsten Länder Afrikas hochriskant. Doch auch Anwälte und Richter des Staates müssen um ihr Leben fürchten.
Ich bin in Gambia geboren und dort aufgewachsen. Nach der Schule habe ich in Gambia an der Universität Jura studiert und als einer der Besten in meinem Jahrgang abgeschlossen. Ich bekam einen Job beim Gericht und war dort fast 3 Jahre als Richter tätig.
Samsidin Kontés Leben in Gambia nimmt zunächst einen ganz anderen Lauf als das von Mustafa Sesay. Als erfolgreicher Richter arbeitet er zunächst in verschiedenen Regionen Gambias, bis ihn die Regierung in die Hauptstadt beruft. 2014 sitzt er einem Fall vor, der international Schlagzeilen macht.
Die gambische Regierung wollte, dass diese Leute bestraft werden. Sie waren angeklagt, da sie Daten und Informationen über Gambia ohne Zustimmung der Regierung gesammelt hatten. Informationen über das politische System, die demokratische Verfassung und Rechtsstaatlichkeit.
Angeklagt waren der gambische Universitätsdozent und Aktivist Seyd Mati Dior sowie 2 Forscher aus Ghana und Nigeria. Die 3 Männer hatten im Auftrag des Marktforschungsinstituts Gallup für eine ghanaische Agentur eine Umfrage durchgeführt über verantwortungsvolle Staatsführung und Korruption in Gambia.
Ich schrieb meinen Gerichtsbeschluss und gab ihn bekannt. Einen der Angeklagten sprach ich von allen 4 Straftaten, für die er angeklagt war, frei. Als ich an den Tagen darauf zur Arbeit ging, erhielt ich die Nachricht, dass der Präsident meine Kündigung veranlasst hatte. Ich sollte nach Hause gehen. Mir wurde auch klargemacht, dass der Präsident angeordnet hatte, mich zu verhaften. Zu meiner eigenen Sicherheit traf ich dann Vorkehrungsmaßnahmen. Schließlich verließ ich das Land.
Samsidin Konté muss sich nicht auf die lebensgefährliche Flucht durch die Wüste und übers Mittelmeer einlassen. Er bekommt ein Studentenvisum der amerikanischen Botschaft und reist kurz nach seiner Entlassung in die USA ein. Gambier stellten in jüngster Vergangenheit jährlich einen Asylantrag in Europa. Bei einer gambischen Bevölkerung von unter 2 Millionen sind das nicht wenige. 5% aller in Italien ankommenden Flüchtlinge waren in den letzten Jahren Gambier. Samsidin Konté weiß, er kann nie mehr nach Gambia zurück. Zumindest nicht, solange Yahya Jammeh regiert. Die Menschen, egal ob Juristen oder Straßenhändler, werden von der Angst regiert, sagt er. Wo es keinen Rechtsstaat gäbe, müsse man auf alles gefasst sein. Mustafa Sesay heißt mit richtigem Namen eigentlich anders. Seine Identität möchte er nicht preisgeben, denn auch er hat Angst. Davor, dass seine Aussagen in einem deutschen Lokalradio dazu führen könnten, dass auch er nicht mehr in seine Heimat zurück kann. Oder dass seine Äußerungen seine Familie in Gambia in Gefahr bringen. In einem Land wie Gambia, in dem sich Willkürherrschaft und ein desaströses Management der Wirtschaft verbinden, ist die Unterscheidung zwischen Arbeitsmigrant und Flüchtling schwer aufrechtzuhalten. Perspektivlosigkeit ist mit einem allgemeinen Klima der Angst eng verwoben. Doch die Asylanträge von Gambiern werden in Italien zu über 60% abgelehnt. 2016 bricht sich die Frustration der Menschen erstmals nach 12 Jahren wieder die Bahn. Trotz großer Risiken für Leib und Leben gehen sie auf die Straße und fordern Reformen. Mustafa Sesay verfolgt die Vorgänge in seiner Heimat mit großem Interesse.
Wir hatten solch starke Stimmen auf der Straße nicht erwartet. Die Leute lebten ja ständig in Angst, dass sie einen umbringen würden, wenn man protestierte. Das ist leider bei den letzten Demonstrationen auch einigen Menschen widerfahren. Und auch jetzt nehmen sie immer noch Leute fest. Aber die Menschen haben es einfach satt. Genug ist genug. Sie haben nicht mehr so viel Angst wie vorher. Sie wollen endlich das äußern, was sie für richtig empfinden. So haben wir das vorher nie erlebt.
Die Regierung greift bei den Demonstrationen im April 2016 hart durch. Viele werden festgenommen, darunter mehrere Oppositionspolitiker. Einer davon, Solo Sandeng, stirbt kurz darauf in Haft. Die Umstände sind bis heute unklar. Viele gehen davon aus, dass er zu Tode gefoltert wurde. Der Jurist Samsidin Konté ist skeptisch, was den Erfolg der Proteste betrifft.
Natürlich hängt alles von den Gambiern ab. Aber ich habe keine Hoffnung, dass dieses System durch einen demokratischen Prozess verändert werden kann. Was auch immer passiert, wenn die Regierung dich schikanieren möchte, wird sie dies tun. Deine Rechte sind nicht geschützt. Die Gerichte können sie nicht schützen, denn sie sind diesem Klima der Angst selbst unterworfen.
Gambia befindet sich in einem Wahljahr. Im November möchte sich Präsident Yahya Jammeh zum 5. Mal im Amt bestätigen lassen. Vor dem Hintergrund der diesjährigen Proteste schaut Mustafa hoffnungsvoll auf die Wahlen im November.
Ich hoffe, dass Menschen, die den Präsidenten vorher unterstützt haben, endlich erkennen, dass er ein Diktator ist, dass er keinerlei Moral besitzt und alles tut, um an der Macht zu bleiben, dass er hierfür Menschen umbringt und sie ins Gefängnis wirft. Die Leute müssen erkennen, dass es bei den nächsten Wahlen endlich einen Wandel braucht. Wir wollen uns nicht mehr in die Hände von einem geben, der uns einsperrt, nur weil wir friedlich demonstrieren. Ich hoffe, dass alle Gambier verstehen, dass die Menschen, die auf der Straße protestieren, ihr Land vor einer Diktatur befreien möchten.
Wir hören jetzt ein Stück von Asa, das ist eine französisch-nigerianische Sängerin. Why we can't. Nein, why can't we?
Taichoko Asha! Vani ben van pise. Tipdonko Asha! Asha, we can we! Asha, why can we?
Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than he. She says she worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun?
Rund 1 Million Menschen haben es im Jahr 2015 geschafft, die europäischen Grenzzäune zu überqueren und nach Deutschland zu gelangen. Und mit ihrem Ankommen scheint sich im öffentlichen Diskurs langsam die Erkenntnis durchzusetzen, dass die europäische und deutsche Politik mitverantwortlich ist für die Armut und für Kriege, vor denen Menschen fliehen. Die Losung von der Bekämpfung von Fluchtursachen wird von PolitikerInnen aller Parteien hochgehalten. Aber wie sieht deren Umsetzung in der Praxis aus? Thomas Gebauer von Medico International und Olaf Bernau von No Lager Bremen und Africa Europe Interact berichten.
Der Khartoum-Prozess, benannt natürlich nach der sudanesischen Hauptstadt Khartoum, der begann im Oktober 2014 und zielt darauf, die Flüchtlinge, die im nordöstlichen Afrika unterwegs sind, bereits weit außerhalb der Europäischen Union abzuwehren. Flüchtlingspolitik, und ich zitiere jetzt wörtlich den Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Flüchtlingspolitik darf nicht erst an den Grenzen Deutschlands beginnen. Notwendig sei eine abgestimmte, verzahnte, vernetzte, gemeinsame Strategie, um die Rechte und Sicherheit der Flüchtlinge zu stärken. Wie wenig es um die Rechte und die Sicherheit von Flüchtlingen geht, das wird klar, wenn man sich die Maßnahmen des sogenannten Khartoum-Prozesses genauer anschaut. Ausgerechnet mit Regierungen wie die von Eritrea oder dem Sudan, die beide systematischer und schwerer Menschenrechtsverletzungen angeklagt sind und häufig genug ja den Grund dafür darstellen, dass Menschen fliehen, wird nun verhandelt über die Stärkung der Sicherheit von Flüchtlingen. Deklariert als Entwicklungshilfe, geht es dabei nicht zuletzt um die Ausbildung von lokalen Sicherheitskräften, die künftig für ein effektives Migrations- und Grenzmanagement, wie es dann im Jargon heißt, sorgen sollen. Man wolle zwar niemanden, der zum Beispiel aus Somalia fliehen will, zurückschicken, das sei inhuman, aber die Grenzen so dicht machen, dass kein Somali mehr über den Sudan nach Europa gelangen kann. So steht es wörtlich in den kürzlich erst publik gewordenen Dokumenten der Europäischen Kommission. Über die Hälfte der Menschen aus Somalia und Eritrea, die zu uns fliehen würden, haben Anspruch auf Asyl. Nach deutschem, nach europäischem Recht. Sie werden diesen Rechtsanspruch künftig nur noch geltend machen können, wenn sie gefährlichere Fluchtrouten wählen, zum Beispiel über das krisengeschüttelte Jemen, Maßnahmen, die vorgeblich der Stärkung der Sicherheit und den Rechten der Flüchtlinge dienen sollen, erweisen sich bei näherer Betrachtung als das krasse Gegenteil. Es geht nicht um die Sicherheit, dem Innenminister und der Europäischen Kommission, sondern einzig um die Schaffung von Umständen, mit denen Europa sich eben diese Flüchtlinge samt ihren Rechtsansprüchen vom Hals halten kann.
Die Bekämpfung von Fluchtursachen bedeutet also vor allem, Grenzregime weiter auszubauen. Für Thomas Gebauer steht hinter der Flucht von aktuell 65 Millionen Menschen weltweit vor allem eine Ursache.
Es ist die Folge der marktradikalen Umgestaltung der Welt, noch genauer die Folge der globalen Entfesselung des Kapitalismus. Das ist eigentlich das, was im Hintergrund steht. Denn lassen wir mal das euphemistische Gerede von der Global Village beiseite, dann entpuppt sich die Globalisierung, so wie sie bislang stattgefunden hat, zuallererst als eine ökonomische Strategie. Ziel war nicht die Schaffung von weltbürgerlichen Verhältnissen, sondern die Wiederankurbelung der in den 1970er Jahren ins Stocken geratenen Kapitalverwertung. Manche werden sich daran erinnern, damals schienen die Grenzen des Wachstums nahe, es sind auch Bücher mit dem gleichen Titel erschienen, und das Erzielen von Rendite nur noch möglich über die Senkung von Produktionskosten. Das wurde erreicht einmal durch den Einsatz von neuen Technologien, wir alle spüren das, aber auch über die Internationalisierung der Produktionsabläufe. Es wurde fortan bevorzugt investiert, wo Subventionen oder Steuerbefreiung lockten, wo die Hürden durch Arbeits- und Umweltschutz gering waren. Mit anderen Worten, dort, wo größere Profitmargen winkten. Die Arbeitsplätze wurden ausgelagert in Billiglohnländer des Südens, die Firmen grenzüberschreitend verschachtelt. Voraussetzung für diese Internationalisierung der Produktion war die Liberalisierung des internationalen Waren- und Kapitaltransfers. Entsprechend ging es nicht um die Freizügigkeit von Menschen, die standen nicht auf der Agenda der Globalisierung, sondern nur die Freiheit von Waren und Geldströmen. Und die damals hochverschuldeten Länder des Südens in diese Weltwirtschaft mit einbeziehen zu können, da mussten sie Strukturanpassungsprogramme über sich ergehen lassen. Ihre Wirtschaft wurde sozusagen kompatibel gemacht mit den Erfordernissen des mächtigen Nordens. Und in dem Zusammenhang hat Weltbank und Internationaler Währungsfonds darauf gedrungen, dass tiefgreifende soziale Einschnitte in der Sozialpolitik erfolgt sind, dass zum Beispiel eine subventionierte Grundversorgung abgeschafft worden ist und die Privatisierung von Gesundheit, von Energie, von Trinkwasser weit vorangeschritten ist. Zum Teil noch schlimmer als hier. Was wir hier haben, ist noch relativ viel an Gemeingut in Ländern wie Bolivien, wo also das Trinkwasser zum Beispiel dann auch privatisiert worden ist und dann zu großen Kämpfen geführt hat. Da sind diese Prozesse der Privatisierung, der Auflösung von Daseinsvorsorge viel extremer durchgesetzt worden. In manchen Ländern kam es dann zu einer kompletten Aushöhlung von öffentlicher Daseinsvorsorge. Die Budgetmittel, die in den Ländern nie so üppig gewesen sind, die sind dann nicht zur Finanzierung von wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung verwandt worden, sondern sie flossen in den Schuldendienst bzw. in den Aufbau, und das ist wichtig, von Sicherheitsapparaten, die letztendlich die jeweils dort herrschenden Eliten schützen sollten, weil solche Prozesse, wie Sie gerade geschildert haben, schaffen natürlich auch sozialen Unfrieden. Wir sehen es in Syrien zum Beispiel.
Was bedeutet diese Erkenntnis für die politische Praxis? Wie können Geflüchtete in ihren Forderungen nach Bewegungsfreiheit unterstützt und zugleich die so gern missbrauchte Parole von der Bekämpfung von Fluchtursachen ernst genommen werden? Ein Netzwerk, das schon seit vielen Jahren in beiden Bereichen arbeitet, ist Afric-Europe Interact. Olaf Bernauer erzählt im Interview, was er unter dem Recht zu gehen und Recht zu bleiben versteht.
Für uns als Netzwerk ist die Forderung nach globaler Bewegungsfreiheit aus ganz grundsätzlichen Gründen sozusagen unverhandelbar. Aber natürlich sagen wir, dass es uns allen deutlich lieber wäre, wenn die Leute sich nicht gezwungen sehen würden, aus welchen Gründen auch immer zu gehen, das wenn dann überhaupt nur aus freien Stücken machen können. Und freien Stücken kann ja auch bedeuten, und das ist für uns ein weiterer wichtiger Aspekt, dass wir sagen, eine selbstbestimmte Entwicklung und Migration, die können durchaus sich sehr produktiv aufeinander beziehen. Es wäre durchaus möglich, wenn die Leute das Recht hätten, zu kommen und zu gehen und aber auch wieder zu kommen und zu gehen, sprich das, was dann im afrikanischen Kontext als zirkuläre Migration bezeichnet wird. Wenn das tatsächlich gewährleistet wäre und die Leute das Geld, was sie hier verdienen oder die Erfahrungen, die sie machen, die Kompetenzen, die sie sich aneignen, wenn sie die dann tatsächlich auch in ihren Herkunftsländern einsetzen könnten und zwar direkt einsetzen könnten und zwar so, dass sie, wenn es schief läuft, auch wieder zurückgehen können oder nochmal nachjustieren können, dann könnte es dort tatsächlich auch einen sehr produktiven Zusammenhang zwischen diesen beiden Ebenen geben. Das ist was anderes als das Co-Development, was dann so offiziell von EU-Seite propagiert wird. Geht doch zurück und entwickelt eure Länder. Das meinen wir eben ausdrücklich nicht, weil wir sagen, dieses Co-Development mit Hilfe von Migranten und Migrantinnen funktioniert nur, wenn gleichzeitig auch die Bewegungsfreiheit gewährleistet ist.
Das Recht zu bleiben, aber auch das Recht zu gehen. Es liegt auf der Hand, dass diese beiden Rechte nur gemeinsam verwirklicht werden können. Nur dort, wo niemand mehr aufgrund von Krieg oder Zerstörung zur Flucht gezwungen wird, da ist auch das Recht auf Freizügigkeit vollkommen. Das Ziel ist nicht Flucht, sondern Freizügigkeit. Und Freizügigkeit ist immer der Ausdruck von Freiheit.
Gegen LGBT-AktivistInnen und Personen, die nicht nach dem heteronormativen Modell leben, hat in Russland in den vergangenen Jahren zugenommen. Gleichzeitig wurden Gesetze erlassen, die eine Diskriminierung von LGBT-Personen befördern, die Aufklärung und Aktivismus erschweren. Irina Fedotova ist LGBT-Aktivistin aus Moskau und lebt seit 9 Monaten in Luxemburg, wo sie Asyl beantragt hat. Wir sprachen mit ihr über Straflosigkeit, Medienmacht und die homophobe Meinungsmache in ihrem Herkunftsland.
Irina Fedotova, thank you so much for coming. You are an LGBTI activist and you have been one of the organizers of the Moscow Gay Pride that has been constantly forbidden during the last 10 years. How do you remember the justifications for banning given by the state?
Спасибо за приглашение. И отвечая на ваш вопрос,
thank you for being here. The gay pride in Moscow was banned for 10 years. 2013, until there was a law of propaganda in Russia for gay communities to not to talk about it in front of teenagers, to not like propaganda. The laws in Russia had really like stupid justification. For example, like it was not safe for people to do the pride.
Did it change the justifications in the course of the, let me say, last 5 years?
В течение 5 лет.
После вступления в силу вот этого закона о гей-пропаганде в 2013 году все
after this law that started in 2013 about propaganda that you cannot like propagandize the gay community, this is the justification so that you cannot do the prides because is this is the law that is against propaganda in front of the teenagers.
I guess that also other kinds of event, not only the gay pride, but maybe even having a kind of informational meetings might be then very difficult because you never know who will pass.
Что касается публичных мероприятий, то они все запрещаются.
All the events or like movie screenings, they are allowed, but only if there is the sign 18+. So teenagers like are not allowed to come. Only with the sign it is allowed.
Указывать на всех этих мероприятиях, что строго 18+ лет.
How did the religious groups command this law, the Catholic Church, but also the Jewish and the Muslim
society?
Речь ненависти в России от официальных лиц.
There are loads of like speeches and talks with actual hate towards LGBT communities from official people. So it's coming from like the official people, from powerful people, the speeches and talks with hate.
Подается официальными лицами.
Russian law enforcement agencies have the tool to prosecute homophobic violence. Nevertheless, police treat most homophobic attacks as common crime, such as hooliganism or assault or battery, but not as a hate crime. What is the message behind this kind of police behavior?
So they tried to ask the police to actually investigate it and to like ask the law to help them, but no one has ever reacted to this.
Обвинен по данным статьям касаемо официальных лиц.
Who is they? More precisely.
Может быть, вы как бы расскажете про себя, про...
Да, я на протяжении 10 лет я являлась одним из организаторов московского гей-прайда, а также активистом проекта Gay Russia.
So the activist of the project Gay Russia.
Гомофобия в России на данный момент является
homophobia in Russia is now actually a law and it's supported by law and social media and media in general, and it means that now there is like the set of mind in Russia: if you're patriotic, you have to be homophobic, and so no one actually tries to do something to help or change the law.
There is a new draft law that was rejected by the Russian parliament, the Duma, in January or February this year. And this draft law says that public coming out is no longer allowed. Why did the Duma reject? Do they think it goes not far enough, or does it go too far when it comes to rights of LGBTI people?
Потому что это прямое нарушение конституции Российской.
Because it's a strict violation of the law of Russian Federation, and the Duma will not go against it. So it's like real strict.
How big is the power of the media to draw this homophobic picture? Because at the same time, I guess the media might be also a tool for the LGBTI community to draw another picture and to inform people about the other reality.
Все вообще против, потому что в России нету независимой медиа.
In Russia, all the media, there is no free media. All the media is like supported by law and industries, and there are no medias that support LGBTI communities, and everything is with the propaganda against LGBTI communities.
And what is about maybe foundations, crowdfunding organizations, or publishers are asked by the LGBTI community to support their issue?
Публикуют книги или что-нибудь еще такое? Есть что-нибудь или кто-нибудь, кто поддерживает communities?
Но есть само комьюнити, которое...
There is the community itself that tries to self-publish it, and maybe some internet or social media resources or websites that they only try to do themselves.
What are the consequences for persons of public interest, like teachers, professors, or I don't know, even maybe priests or religious leaders? What are the consequences? What do they fear?
Чего они боятся после того, как они, как по-русски, coming
out?
Чего люди боятся? Почему они не рассказывают о себе? Какие последствия ждут?
Но это полностью крах карьеры.
So it's absolute crash of career. first of all.
But how does it work?
А как это все работает?
Людей увольняют с работы.
So people are getting like fired from work and then you cannot find any other work.
Неуголовно наказуемое. Существуют такие группы гей-хантеров.
There is this group of people in Russia in social media that's called gay hunters, and they actually like track maybe teachers or any other people like that who are maybe homosexual, and then they open them up, they tell about them to their bosses or something, and they get fired, and that like this they ruin their whole life and career.
This is what already happened.
Это уже случалось?
Постоянно.
Yeah, it always happens.
Russia is a very big country. How is the situation for LGBTI persons living maybe not in the big cities, but in more remote areas in Russia?
Маленьких, в вообще забытых как бы городах и деревнях.
Ситуация в провинции, конечно, ужасная для ЛГБТ людей.
They have no support or advisor at all, and even they are getting tracked by people who they live with.
Абсолютно все.
Because maybe they look abnormal or something, they get beaten up, sometimes even killed because of their sexual orientation. Because in those small cities and villages, the man should be the man, the woman should be the woman. And it works like this. No other way around. No one accepts the new ways of living and no one understands it. So they have really hard times.
If you compare the situation of lesbians and gay men or lesbians, gay men and trans persons, how do you see their situation in Russia? What is different? What is same?
Transgender people.
Все просто. Геев бьют, лесбиянок насилуют.
The lesbians will be raped, the gay men will be beaten up, the transgender men who became women will be beaten up or raped, the transgender woman that became man will be beaten up or also raped.
То, возможно, и бить, и насиловать.
So does that mean that transgender people do face more threats?
Жить более опасно?
Опасно жить тому, кто не вписывается в положенные стереотипы.
It's dangerous for everyone. Even she herself suffered from being bullied and beaten up for not looking like normal, for not looking how it is supposed to be, I did the quote, how it's stereotyped to be. It's dangerous for everyone, and it's really hard to understand for other people. Scary and dangerous for everyone.
Many people try to flee the country. Where do they go? LGBTI people from Russia.
За последние 4-3 года огромное количество моих людей.
They go anywhere they can, basically. Europe, the United States of America, Canada, Argentina. If they have the opportunity, they leave.
Просто везде, куда они смогут сбежать.
Having a look at the Russian society, who may afford to flee and who not?
Проценты или возможности?
Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Если человек...
There is no particular answer to that question. There are people who are absolutely poor and they just run on their feet with, like, they don't take anything to just leave. And there are people who actually plan it. It's different everywhere. And if someone sees their opportunity, they take it and they just leave.
Irina, you had your own experiences here in Luxembourg. You are now living in one of the refugees' hosts. So what are your experiences as an LGBTI person, or let me say as a lesbian and refugee at the same time, and asylum seeker?
В Люксембурге не существует...
Here in Luxembourg, all the refugees, they live together. There is no separation like they have in Germany for LGBTI community people or straight people. And she always stumbled upon also being judged by other refugees, also having this feeling like she's been followed, that she's in danger, and sometimes she really, really feels like back in Russia, really scary for her life, and she's been feeling the same way sometimes here in the refugee camps in Luxembourg.
Страх преследований, оскорблений и всего подобного.
Did you meet other refugees who fled because of homophobia in their country, or do you think you might have met some, but they might be afraid of talking about it?
We
met other refugees who are from LGBTI community. She met some people who actually left their countries because of that, but also just LGBTI people from that community that she's not sure if they left their country because of that or no.
В некоторых случаях гомофобия была причиной тоже из других стран.
What are the challenges they are facing as LGBTI people and refugees?
С чем вы сталкиваетесь сейчас как люди from из LGBTI community? Какие трудности у вас здесь, в Люксембурге? Есть ли какие-нибудь трудности?
Все мои трудности здесь, в Люксембурге,
all her challenges in Luxembourg are that she's a refugee, not that she's from LGBTI community.
How do you think will the future be for people living in Russia, for the LGBTI community? What is needed so that it might change?
Вообще в России сейчас все становится...
The situation in Russia is now getting even worse and worse. Everything looks like it's coming back to being as it used to be in Soviet Union.
Я для ЛГБТ не вижу. Ну, российские активисты делают
и LGBTI community in Russia is trying to reach out to human rights here in Europe. They try to go to trial court with Russia and like to ask for help for human rights, but it looks like Russian law does not really care about anything they do, and nothing really seems to change their mind.
Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 Megahertz. Wir bleiben in Russland. Nicht nur in Russland fällt Straflosigkeit und Repressionen von staatlicher Seite auf. Bei 44% liegt das Risiko in Europa, dass PolizistInnen eine diskriminierende Haltung mit denjenigen Personen teilen, die Hassverbrechen gegenüber LGBTI-Personen begehen. Das besagt eine Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Befragt wurden Expertinnen, die sich mit Hassverbrechen gegen LGBTI-Personen beschäftigen. Wer also einen Übergriff zur Anzeige bringt, ist dem Risiko ausgesetzt, erneut Übergriffen ausgesetzt zu sein.
Quartierer. So nennt sich ein Verein russischsprachiger LGBT-Menschen aus den Ländern der ehemaligen UdSSR. Ihre Arbeitsgruppe Asyl wurde im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs Aktiv für Demokratie und Toleranz mit einem Preis ausgezeichnet. Konstantin Scherstjuk und Regina Elsner sprechen über die Arbeit von Quartira und darüber, wie sich die Situation für LGBT-Personen in Russland geändert hat.
Diese Initiative gibt es schon seit 2013. Wir helfen da die russischsprachige Geflüchtete aus russischsprachigen Ländern wie Russland oder Mittelasien oder auch Ukraine oder Moldawien. Wir helfen da mit Informationen, mit Kontakten in Deutschland, also von der Polizei und Feuerwehr bis zu homofreundlichen Anwälten oder Sprachschulen. Und wir unterstützen auch einige Geflüchtete finanziell, indem wir die deutsche Sprachkurse übernehmen.
Wieso sollte man überhaupt ein extra Projekt für LGBT-Flüchtlinge machen?
Alle Geflüchteten haben Probleme von der Integration und dass einige hier sich nicht willkommen fühlen. Aber andererseits, also die LGBT-Flüchtlinge, die haben ein weiteres Problem, dass sie auch von der, andere Flüchtlinge diskriminiert werden und sogar bedroht werden. Wir hatten schon mehrere Beispiele von Gewalt in Heimen von anderen Flüchtlingen. Und wir mussten auch die Flüchtlinge aus den Heimen herausnehmen und in Schutzräumen dann für einige Tage dann setzen.
Man wird jetzt natürlich denken, dass es unbedingt von muslimischen Flüchtlingen kommt, aber an sich ist das nicht nur der Fall. Ja?
Nein, es gab jede Art von Gewalt und von verschiedenen Seiten. Was die LGBT-Flüchtlinge angeht, also die Diskriminierung kommt nicht nur von Muslimen. Und die Diskriminierung hat eigentlich kein Gesicht, also oder keine Religion. Es sind einfach Vorurteile. Und auch von der Seite der Anwälte oder auch von der Übersetzung, Dolmetscher bei den Interviews, die einfach ihre Homophobie nicht mehr weglassen können und sogar Flüchtlinge sogar raten, also über Homosexualität gar nicht zu sprechen oder speziell falsch übersetzen. Solche Fälle gab es auch.
Regina Elsner, einer der Gründerinnen der Arbeitsgruppe Asyl bei Quartiere, habe gefragt, was in diesen knapp 3 Jahren erreicht wurde und wie sich die Situation für die Geflüchteten aus dem russischsprachigen Raum, die sexuelle Orientierung als Fluchtgrund haben, geändert hat.
Also als wir vor 2 Jahren damit angefangen haben, hat sich quasi überhaupt niemand um diese Zielgruppe gekümmert. Vor allem nicht um russischsprachige LGBTI-Flüchtlinge. Es gab ein paar Organisationen, die allgemein dazu gearbeitet haben, aber nicht so spezifisch. Und vor 2 Jahren fing das eben erst richtig an und nicht zuletzt wegen der Situation in Russland, der politischen. Und seitdem, was hat sich verändert? Zum einen glaube ich, dass die Mitarbeiter im BAMF, also in dem Amt, sensibler geworden sind für die Frage, für das Thema, dass also die Mitarbeiter in den Flüchtlingsheimen sensibilisiert worden sind dafür, dass es diese Zielgruppe gibt und dass die in unseren Flüchtlingsheimen auch nochmal diskriminiert werden und dass man darauf aufpassen muss. Und es hat sich verändert, dass es bei den Politikern angekommen ist, dass das eine besondere Zielgruppe ist. Das ist sicher ein Erfolg der letzten Monate, dass es in Berlin und in Nürnberg jetzt auch wirklich extra Heime gibt, extra Einrichtungen gibt für LGBTI-Flüchtlinge, weil sie eben als besonders schutzwürdige Gruppe anerkannt worden sind. Und das ist natürlich ein ganz großer Erfolg. Und wir haben, glaube ich, erreicht, dass die sich untereinander besser vernetzt haben. Also es gibt inzwischen ein großes Netzwerk von LGBTI-Flüchtlingen verschiedener Herkunft, die sich in Deutschland vernetzt haben und dadurch sich auch stärken gegenseitig.
Was sind die wichtigsten Fluchtgründe aus deiner Sicht?
Also zum einen ist da die gesellschaftliche Situation eben nach wie vor sehr homophob. Es ist wenig Aufklärungsarbeit oder gar keine Aufklärungsarbeit passiert. Und in den letzten Jahren kam natürlich dazu, dass gerade in Russland durch das Gesetz, was Propaganda von Homosexualität unter Minderjährigen verbietet und unter Strafe stellt, dass das natürlich die Leute nochmal sehr unter Druck setzt. Also es darf quasi nirgendwo mehr öffentlich von Homosexualität als Norm, als normale Form der Sexualität gesprochen werden. Und das setzt insgesamt die Homosexuellen unter Druck. Aber es bringt natürlich gerade zum Beispiel für Familien, für vor allem lesbische Familien mit kleinen Kindern große Probleme, weil die von ihren Nachbarn jetzt unter Druck gesetzt werden. Das Jugendamt kann jederzeit vorbeikommen, die Kinder wegnehmen, weil sie eben sagen, ihr seid gelebte Propaganda vor Minderjährigen. Und wir haben deswegen auch wirklich mehrere Frauenpaare mit kleinen Kindern jetzt betreut, die teilweise auch schon positive Bescheide bekommen haben vom Amt für Migration, weil das eben als Fluchtgrund auch wirklich, das ist staatliche Verfolgung. Und das breitet sich aus, das betrifft nicht nur Russland, das betrifft eben auch andere postsowjetische Länder. Wir haben Paare aus Kirgisien, aus der Ukraine auch oder aus Georgien, wo dieses Gesetz eben auch, wenn auch nicht staatlich anerkannt wird, so doch gesellschaftlich quasi gefordert wird.
Gibt es trotzdem Unterschied zwischen Russland, wo es jetzt wirklich juristisch, sagen wir, befestigt ist, dass, weil die sagen, die sagen immer so sehr demagogisch, dass es nicht gegen die homosexuelle Menschen, das ist gegen die Propaganda.
Ja.
Und die Frage ist, ob es doch tatsächlich dieses Gesetz jetzt die Situation explizit in Russland sehr verschlechtert hat im Vergleich zu anderen Republiken.
Das ist in der Tat eine Schwierigkeit, gerade bei der Anerkennung hier in Deutschland. Die deutschen Ämter sagen eben, es gibt in Russland keine staatliche Verfolgung von Homosexualität. Aber es ist in der Tat so, dass durch dieses Gesetz auf staatlicher Ebene, auf föderaler Ebene auch einfach gesellschaftlich legitimiert ist, Homosexuelle anzugreifen und zu diskriminieren. Also da guckt dann keiner mehr genau hin, dass dieses Gesetz eigentlich sich nur in Anführungsstrichen gegen Propaganda unter Minderjährigen richtet, sondern alle sagen, es gibt ein Gesetz gegen Homosexuelle, also dürfen wir die jetzt verprügeln, in Clubs die überfallen, wir dürfen die von der Arbeit entlassen und so weiter. Also das unterscheiden die Menschen dann eben nicht mehr. Und deswegen hat sich die Situation schon katastrophal verschlechtert, würde ich schon sagen. Weil es offiziell auf staatlicher Ebene ein diskriminierendes Gesetz gibt, was legitimiert, dass diese Menschen verfolgt und angegriffen werden können. Und das unterscheidet sich schon zu anderen Ländern, wo es eben solche Gesetze nicht gibt. Ja, also die Selbstmordrate unter Jugendlichen LGBTIs ist gestiegen. Vorher haben die Leute, glaube ich, einfach, sie standen nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Man konnte sich quasi noch verstecken in seinem Privatleben. Und das ist jetzt eben teilweise nicht mehr möglich, weil alle Nachbarn darauf fokussiert sind, weil die Presse voll ist mit diskriminierenden Artikeln und Propaganda gegen Homosexuelle. Ich glaube, dass diese ganze Geschichte mit Propaganda von Homosexualität, dass das eine große Aktion innerhalb der Innenpolitik von Russland ist, um abzulenken von den wirklichen Problemen, die sie haben. Und dieses Markieren von der Westen ist Homo Europa, Geropa, das soll der Gesellschaft signalisieren, da ist alles schlecht und alles katastrophal und bei uns ist alles gut.
Leider ist aber die Trennung nicht mehr so deutlich und dieses Gedankengut auch in Europa angekommen, zum Beispiel bei Kompaktkonferenz. Was meinst du dazu?
Die Stimmen in Russland, die diese Propaganda betreiben, die bekommen halt jetzt wirklich Unterstützung von diesen konservativen Kräften in Europa. Und das betrifft Deutschland mit diesem Kompakt und auch der AfD natürlich, die Kontakte nach Russland hat, intensive. Und das betrifft auch Frankreich, die Konservativen, die da auf die Straße gehen und gegen die Ehe für alle demonstrieren. Die sind gut mit Russland vernetzt und die machen gemeinsame Sache sozusagen. Und das hat man auf dieser Konferenz gemerkt, Kompakt. Da waren drei Abgeordnete, Duma-Abgeordnete und ein Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche, die da aufgetreten sind. Und bei uns Sarrazin von unserer Seite und genau, also die ganzen konservativen Leute aus Deutschland, die sich eben wirklich, das ist international, das ist jetzt nicht mehr nur Russland. Und die sehen in Russland quasi ihren Vorreiter. Also, ne, die sind miteinander verbunden und gut vernetzt. Und da muss man auch, finde ich, wirklich drauf aufpassen.
This is a no stress. Nigeria's the first LGBTI podcast.
Der Jingle zu Nigerias erstem LGBTI-Podcast beweist Mut. Denn dort steht nicht nur jede homosexuelle Handlung unter hoher Strafe, sondern auch jede Äußerung, die als Befürwortung von Homosexualität gedeutet werden kann. Dennoch wächst in Nigeria die Unterstützerszene mit mutigen Aktionen, Kunst, Radiosendungen, Podcasts.
It's No Strings with Mike Damon.
Hello and welcome again to No Strings Podcast, Nigeria's first and only LGBT podcast, and I am Mike Damon, your weekly host.
No Strings is proudly supported by
KSA Radio, South Africa's premier LGBT radio station.
Join us on there every Wednesday from 12 noon to 3 p.m. Visit ksaradio.co.za.
Wir bleiben beim Thema Nigeria. Die in England registrierte Bisi Alimi Stiftung erstellt Informationen und bietet Fortbildungen sowie Trainings in Nigeria an. So möchte sie nach eigenen Worten das Wissen über die Rechte von LGBT im Land erweitern. Die Stiftung ist benannt nach ihrem Gründer Bisi Alimi. Bisi Alimi floh 2007 aus Nigeria. Ein Jahr später wurde er als Flüchtling in Großbritannien anerkannt. Seit 2014 ist er im Besitz eines britischen Passes. Heute setzt er sich für LGBT-Rechte in seinem Herkunftsland ebenso ein wie für die Rechte der Geflüchteten, die aufgrund der homophoben Stimmung in ihren Herkunftsländern Asyl in Europa beantragen.
Yeah, Limi, thank you so much for joining us. Has the climate or the behavior towards refugees changed since the outcome of the Brexit referendum? I mean, can you recognize any impact on the number or on the way of how immigrants and refugees are approached, attacked, named, or maybe even assaulted?
Yeah, well, since the Brexit referendum last week, I think there have been quite remarkable change in the atmosphere here. Economically, we've seen the impact that it has had on the pound. And in terms of social issues, there have been increasing reports on racial tension in the UK. In the past week, there have been, you know, people reporting, even the police came out and said there have been over 52% reporting in cases of racial attacks across the UK. Even London, that is seen as the most liberal cosmopolitan city, has experienced its own form of racism. And also, it will be interesting to know that this started because of the referendum that was shaped around the refugee and the refugee crisis in Syria, which talked about immigration, which many people want to deny that is not racist, because the whole idea behind the referendum was to get the immigrants out of the country, and which in fact was built on the concept of racism.
I see. Let's come to Nigeria. In January 2014, there was a law signed by the former president, Goodluck Jonathan, the Same-Sex Marriage Prohibition Act. Talk about the details, and also my question is, are people prosecuted more often than they were before the law was signed?
Well, the law that was signed in 2004 by Goodluck Jonathan, which was called the Anti-Same-Sex Marriage Prohibition Act of 2013 and signed in 2014, was a law that actually was a bill and was tabled by the last administration before Jonathan, and that was the administration of President Olusegun Obasanjo, who was as a reaction to global discussion on LGBT issues and the continuous liberation of LGBT people. And Nigeria was primarily reacting to the prospect that its own LGBT people might be demanding for equal rights, and hence quickly want to curtail that and stop any aspiration of such. Now, going to the law that was actually signed, same-sex marriage will go to jail for 10 years. Anybody who oversees such marriage will go to jail for 10 years. And anybody who witnessed such marriage will go to jail for 10 years.
They even don't differentiate between those ones who are aware of a marriage, but they are not involved by themselves?
The first component of the law that is extremely dangerous is a component that says anybody who knows or any known or perceived homosexual and do not report will go to jail for 10 years. Or anybody who has an idea of a marriage and do not report, though you fail to attend such marriage, will go to jail for 5 years. Any known or perceived homosexuals will go to jail for 14 years. And anybody who provides services for a known or perceived homosexuals, and service was never spelled out in the law, will go to jail for 10 years. And anybody who runs a club, association, or charity that focus on LGBT issues will go to jail for 5 years.
Since May 2015, there is a new president, Muhammad Buhari. He is from the northern part of Nigeria, and he took over. The former president, he came from the southern, more Christian part of Nigeria. How does the new government in Nigeria handle the new act? Do they really prosecute the people?
Well, okay, I wouldn't say nobody has been prosecuted. There are people who are going through the process of prosecution, and these are cases that are irrespective of whoever is in government. I think for us to expect Buhari to do anything about the law would be a wishful thinking.
You said visibility is the only tool to defeat homophobia. So my question is, are there pastors or priests or other persons of public interest with a religious background who are in support of the LGBTI community?
There are people who are in support. There are religious organizations who are in support, but they are not bold enough to come out and talk about it because of the situation on the ground in the country. It is not favorable, and I will not at the moment encourage them unless they otherwise have a different job or can claim asylum and run out of the country.
Another group are the academics. Are there studies conducted or maybe conferences held who are not in support of the LGBT rights and who question them?
We have seen few doctors who have come out against the law. We have not yet to see any academics who have come out to argue academically, theoretically against the law. And we should not also forget that most of the academic setting in Nigeria are controlled by religious organizations. So there is no dichotomy between religion and academics in Nigeria. Hence, you cannot have a level of reasoning that is outside of that of the religious influence.
Maybe you can give us an example of where academics and politicians are linked?
One of the examples I will give you is the Psychiatric and Psychological Association of Nigeria, who came out during the signing of the law to declare that homosexuality is a mental illness. This is 40 years after the WHO and International Psychiatric and Psychology Association said homosexuality is not a mental health illness. That is a position of an organization that is well informed around psychology and psychiatrists, and that is their position when it comes to Nigeria.
There are quite a number of people who try to flee the country because of homophobia. Where do they go, and where do they seek asylum usually?
Well, they go to many places. Some ended up in Germany, some ended up in the UK, some ended up in America, in Spain, in Italy, in different parts of the world where LGBT laws are relaxed, LGBT laws are friendly.
And who can afford to flee?
Well, it depends. I was poor, let me put it, and I was able to leave Nigeria. I think, yes, most times the rich can pick up their bag and go because they can afford to get a passport to get out of Nigeria in the first place. You have to show the Western government that you have enough money in your bank account. So even if your life is in danger and you don't have enough money in your bank account, the Western government would not give you a visa to fly or to run out of the country and save your life. So it's mostly in favor of the rich. And the poor are left to languish unless otherwise they are fortunate to attend conferences and being paid for by Western organizations, and through that they can claim asylum.
Talk about the challenges to seek asylum on the basis of homophobia in your home country.
Many LGBT people are locked up in detention centers across Britain and I guess across many European countries as well. The challenges is that you have to prove your sexuality. The burden of proof is on you. And how do you prove that? There is no guideline on how to prove. So some people have proved by producing a porn video that they've taken to the court to prove to the court that they do have same-sex sex and same-sex relationship, which many of us thought is a violation of their fundamental human rights. So how do you prove your sexuality? And the argument has always been that, oh, but there are straight people who knows that you can claim asylum on the basis of your sexual orientation and they will abuse the system. Well, yes and no. Every system in the world is open to abuse. And we should not block every system in the world, or how would I put it, over scrutinize every system in the world because it's open to abuse. Because what will happen is the victim will be asked to relieve their very, very painful experience, and hence we will not be able to help them.
What is needed to guarantee safety of LGBTI refugees in camps in Great Britain?
The European refugee system is set up to victimize, to deport, and never to support and provide succor for people who are running away for their lives. If the European immigration system is sincere, they should tap into the network of the refugees that are here already, whether from Syria, from Iraq, from Algeria, from Nigeria, from Uganda, and we will be able, we're very happy and willing to help the government to root out anybody that might be lying to capitalize on the provision available to claim asylum on the basis of your sexual orientation and gender identity.
Bissi Alimi verfasst Videobotschaften und gibt Umfragen in Auftrag, um die Haltung der nigerianischen Bevölkerung gegenüber Homo- und Transpersonen einschätzen zu können. Jenseits dessen, was Kirchen und Regierungen verlautbaren, nimmt seinen Erkenntnissen zufolge die homophobe Stimmung in seinem Land ab. Mehr auf bissialimifoundation.org.
No more your freaking bullshit, no more your talking lies, no more you putting me down, deceptive blue eyes. Wake up and smell the coffee, wake up and take a pill. You think I wouldn't go on without you, you really think I'll fail. You really are a fool, you sentimental fool, and I kinda feel sorry for you. What's going around, you're talking me down, but I found out that so it was you, so it was you. You picked up the knife and you cut me in two. You stabbed me in the back and ain't twisted it in. Oh, 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 you left me for dead again. No more you playing Jesus, why don't you pick a lane? I thought that you were normal, but you're devil insane. I try to keep you grounded, cause it's no good for my health. But you really can't save a man from himself. There's so much I can say before I turn to pray. All ties with you.
Als die französisch-nigerianische Sängerin Asa 2008 mit ihrem Debütalbum Berühmtheit erlangt, bezeichnet die nigerianische Presse sie als lesbisch. Sie reagiert mit einer Verleumdungsklage, doch den lesbischen Stempel wird sie nicht mehr los. So kann es gehen. Als Asas drittes Studioalbum Bed of Stone erscheint, wird es auf diversen LGBT-Portalen gefeiert. Das war Asa mit ihrem Stück Dead Again.
Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch eine Comic-Info. Wir sind auf eine interessante Seite im Internet gestoßen. Dort werden verschiedene Comics zu Menschenrechtsthemen präsentiert, zum Beispiel zu Flucht, Rassismus und Menschenhandel. Hinter jedem einzelnen der gut 20 Comics stehen aufwendig recherchierte Projekte, oft in enger Zusammenarbeit mit den Protagonistinnen. Und unter dem Reiter Why Comics gibt es umfangreiche Lehrmaterialien für den Schulunterricht bzw. die Bildungsarbeit. Das Ganze findet ihr unter positivnegatives.org, also in einem Wort positivenegatives.org.
Das war es auch wieder heute vom Südnordfunk, der IZ3W-Magazinsendung auf 102,3 MHz. Herzlichen Dank an die Moderation, an Marie Nils und ich bin Martina Backes, verantwortlich für die Sendung. Kurz eine Ankündigung in der nächsten Sendung. Wird es um somalische Refugees in Kenia gehen, um ihre Fluchtgründe und der nicht enden wollenden Suche nach Sicherheit? Auch schauen wir nach Frankreich, in einige Enklaven des Widerstands und in informelle Camps rund um die nordfranzösische Hafenstadt Calais. Der Beitrag über die Situation und Selbstorganisation von Geflüchteten in Calais ist übrigens bereits im Internet zu hören auf www.iz3w.org. Yeah.